Liebe Pfingstgemeinde, wenn Sie sich über die Autobahn der Metropole Frankfurt nähern, das passiert ja ab und zu mal, dann sehen Sie von Weitem schon die riesigen Türme der großen Bankhäuser. Immer sehr beeindruckend. Das hat auch viel mit Symbolik zu tun. Ja, eine Bank mit Weltgeltung muss dies auch an ihrer Architektur deutlich machen. Die stolze Form dient der Repräsentation, soll auch Eindruck schinden. Die Hochhäuser der Banken liefern sich dabei eine harte Konkurrenz und die Namen kennen wir alle. Jeder präsentiert sich so gut es geht. Je mehr äußere Pracht, umso größer der Respekt der anderen, hofft man. Als der König der Könige sich auf eine bestimmte Form der Repräsentation dieser Welt gegenüber festlegte, da entschied er sich für seine Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi ist Gottes aktueller Ausweis gegenüber der Welt. Noch am Himmelfahrtstag hatte unser Herr ja angekündigt, dass er seinen Jüngern in Kürze den Heiligen Geist schicken würde. Gewissermaßen als seinen eigenen Stellvertreter auf Erden. Der Stellvertreter Jesu auf Erden ist nicht der Papst, sondern der Heilige Geist. Und wenige Tage danach, an Pfingsten, sorgte die erste große Aktion des Heiligen Geistes dafür, dass die Gemeinde Jesu Christi entstand. Wir haben es gerade in der Lesung von Carsten Otto gehört. Über die dramatischen Bedingungen dieses Geburtstages unterrichtet uns die Apostelgeschichte. In dieser Lesung, Kapitel 2. Aber so spektakulär der Anfang der Gemeinde, so hart und beschwerlich war und ist oftmals ihr Alltag. So spektakulär der Anfang, so hart und beschwerlich der Alltag. Das beginnt schon in der Apostelgeschichte. Wir haben das ja in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte gesehen, wie beschwerlich manchmal der Alltag der Gemeinde ist. Und das erleben wir bis heute hier in Hannover. Die Gemeinde Jesu ist oftmals so unscheinbar. Die Gemeinde Jesu ist oftmals arg zerzaust und gebeutelt. Und das sieht man manchmal auch. Es gibt Störmanöver von außen, welche die Gemeinde angreifen. Und wir selbst als Glieder der Gemeinde Jesu machen unserem Herrn leider auch nicht immer und nicht in allen Situationen die Ehre, die er verdient. Und manchmal sind wir selbst irritiert und fragen, Herr, und das soll deine Repräsentanz in der Welt sein? Diese Gemeinde, die Deutsche Bank und die Commerzbank haben ihre Wolkenkratzer in Frankfurt. Sogar der Papst hat seinen imposanten Vatikan mitten in Rom. Und da hängt noch die wunderschöne Sommerresidenz in Castel Gandolfo dran. Ja, das ist schön dort. Zumindest von den Fernsehbildern her. Aber unser Herr hat sich entschieden, seiner Welt, dieser Welt durch seine Gemeinde zu begegnen. Das ist erstaunlich. Natürlich hatte die Gemeinde auch immer wieder Sternstunden, für die sie von weiten Teilen der Welt bewundert wurde. Erweckungsbewegungen führten manchmal zu dramatischen Veränderungen, die in der Gesellschaft weithin sichtbar waren. Die Gemeinde hat beigetragen zur Abschaffung der Sklaverei, zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in vielen Regionen dieser Welt. Und das gab dann Beifall. Aber wenn die Welt merkt, worauf es in der Gemeinde letztlich hinausläuft, wenn die Welt merkt, dass wer zur Gemeinde Jesu Christi gehört, auf einen Weg geholt wird, auf dem es dann irgendwann heißt, ich muss und soll meinen Eigenwillen kreuzigen und Jesus nachfolgen. Wenn die Welt das mitkriegt, dann nimmt sie in der Regel wieder Abstand von der Gemeinde. Und deswegen sagt das Neue Testament auch ganz deutlich, Freundschaft mit der Welt auf Kosten der Wahrheit bedeutet Feindschaft mit Gott. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Gemeinde und Welt passen in dieser Weise nicht deckungsgleich aufeinander. Und deswegen hat die Gemeinde Jesu viel Spott und Häme auf sich gezogen, bis heute. Dass dieser Spott und diese Häme von Seiten der Welt kommen, also der nichtchristlichen Welt, das muss nicht verwundern, das darf nicht verwundern. Traurig ist nur, dass an dieser Häme auch oft Theologen kräftig mitgewirkt haben. Der französische Theologe Alfred Loisy etwa, er lebte von 1854 bis 1940, der prägte einen ironischen Satz, der seitdem immer wieder gern zitiert wird. Und dieser ironische Satz lautet: Jesus predigte das Reich Gottes und was kam? Es kam die Kirche. Und mit Kirche, da meint Jesus predigte das Reich Gottes und es kam die Kirche. Und mit Kirche meinte der französische Katholik nicht nur den Missbrauch, also dass man eine große Institution aufbaut, die das geistliche Anliegen verschluckt, sondern dieses Zitat wurde immer auch gegen den Aufbau einer verbindlichen Gemeinschaft vorgebracht. Dass man sagte, ja, Gott ist ja ganz in Ordnung, aber sein Bodenpersonal und was da so im Einzelnen läuft. Und vom Zeitgeist her passte das dann später gut zusammen mit dem grundsätzlichen Misstrauen, das der Neomarxismus schürte gegen alle Institutionen und Autoritäten. Und der Neomarxismus richtete sich ja vor allem gegen die Autorität der Familie. Aber es blieb auch noch genug Häme übrig für die Kirche. Und manche Bibelkritiker haben schon innerhalb des Neuen Testaments eine solche Verkrustung feststellen wollen, wie sie das nannte. Die sagten, ja, am Anfang, da war das noch eine charismatische Gemeinschaft, in der alles ganz spontan zuging. Aber dann schon in den Pastoralbriefen Timotheus und Titus, da gibt es schon viel zu viel Strukturen und Ordnung. Da gibt es Ämter, festgelegte Aufgaben, spezielle Dienste. Da wird gesagt, dass Frauen keine Leitungsämter wahrnehmen sollen. Da verkrustet sich das schon innerhalb der Bibel, haben die Kritiker behauptet. Und dagegen macht das Neue Testament sehr deutlich, Ordnung und Dynamik sind keine Gegensätze. Mitnichten. Ordnung und Dynamik gehören zusammen. Das Priestertum aller Gläubigen und bestimmte Aufgaben und Ämter in der Gemeinde stehen nicht in Spannung zueinander, sondern sollen sich gegenseitig stärken, sollen sich helfen, sollen sich dienen, sollen sich befruchten. So hat der Herr das gemeint. Aktuell sehen wir im Rahmen dieser Emerging Church-Bewegung eine zunehmende Tendenz, das Reich Gottes gegen die Gemeinde auszuspielen. Dass man sagt, ja, Jesus ging es ja gar nicht so vordringlich um den Bau der Gemeinde, es ging mehr um das Reich Gottes, dass sich in der Welt Gottes Maßstäbe stärker durchsetzen. Und in der jüngsten Veröffentlichung einer bekannten deutschen Missionsgesellschaft las ich, Mission ziele gar nicht unbedingt auf Gemeindegründung, das sei ein Irrtum. Und es gäbe ja nur 2 Stellen in den Evangelien, die von der Gemeinde redeten, aber über 70, die auf das Reich Gottes zielten. Und Reich Gottes wird dann sehr verkürzt erklärt als die Herrschaft von Jesus im Alltag des Menschen. Und da wird dann einfach mal übersehen, dass mit der Apostelgeschichte ein ganzes Buch ausführlich die Geschichte der ersten Gemeinden beschreibt. Und dass die Apostel in ihren Briefen größten Wert darauf legen, den Weg der Gemeinde und die Aufgaben der Gemeinde ausführlich zu beschreiben. Das fällt dann einfach mal unter den Tisch. Und so wird die Gemeinde Jesu von den unterschiedlichsten Seiten beäugt, von einigen beargwöhnt, von anderen gar verspottet oder verhöhnt. Und Samuel Stone, ein älterer Zeitgenosse von Alfred Loisy, hat es dann gedichtet in dem Lied, das wir später auch singen werden. Es schauet ihre Trübsal, also die Trübsal der Gemeinde, es schauet ihre Trübsal die Welt mit kaltem Spott, zerrissen und zerspalten, bedrängt von harter Not. Das ist oftmals die Situation der Gemeinde. Manche Christen sind stolz auf einen Fußballclub als auf ihre Gemeinde. Und manche betrachten es als ein Opfer, sich zu einer Gemeinde zu halten. Obwohl es uns doch eine Ehre sein sollte, dem Leib Christi angehören zu dürfen. Gut, auf die weltweite Gemeinde Jesu, zu der jeder Christ ohnehin gehört, da kann man sich noch leichter berufen, weil die nicht so konkret ist. Aber die konkrete Gestalt dieser Gemeinde Jesu vor Ort, die ist schon schwieriger, weil sich da auch alles Menschelnde natürlich ganz anders auswirkt. Das wissen wir ja selbst. Potenzial zur Entmutigung gäbe es also genügend. Und das war, wenn wir in die Kirchengeschichte hineingucken, niemals anders. Das war immer so, liebe Geschwister. Potenzial zur Entmutigung gäbe es genügend. Und vor diesem Hintergrund nun dürfen wir das machtvolle Wort unseres Herrn Jesus Christus hören, das er zu seiner Gemeinde sagt. Matthäus 16, Sie haben unseren Predigttext vor sich, ist einer der klassischen Pfingsttexte, obwohl der Vorgang geschieht, noch bevor Pfingsten stattfindet. Weil hier zum ersten Mal im Neuen Testament der Begriff Gemeinde auftaucht. In Matthäus 16, Vers 18. Paulus war es dann ja vorbehalten, das Leben und das Wesen der Gemeinde weiter zu entfalten. Aber unser Herr selbst hat diesen Begriff hier aufgenommen und seine Gemeinde angekündigt. Und er sagt das in Vers 18, Matthäus 16, Vers 80 am Ende. Ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ein mächtiges Wort. Das griechische Wort, was hier für Gemeinde steht, haben die Christen nicht selbst erfunden, Ekklesia. Das wurde damals allgemein für eine Versammlung gebraucht. Aber Jesus und die Apostel haben diesem Wort dann eine spezielle Bedeutung gegeben. Und die Grundbedeutung passte sehr gut, denn es bedeutete die Herausgerufene. Herausgerufen aus der Welt. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde Jesu Christi. Und Jesus spricht hier nicht von irgendeiner Gemeinde, von irgendeiner Versammlung, sondern, Sie haben das gelesen, er sagt hier, meine Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt unser Herr. Und dabei ist erstmal auffällig, dass Jesus diese Worte in eine Situation hineingesprochen hat, als seine Jünger dringendst Ermutigung brauchten. Dringendst. Man kann sagen, da gab es auch viel Potenzial für Entmutigung. Wie war denn die Situation? Wenn Sie Matthäus 16 einmal ganz lesen, dann werden Sie sehen, dass Jesus sich mit seinen Jüngern zurückzieht in den Norden. Ganz in den Norden. Zu diesem Ort Caesarea Philippi unterhalb des Hermongebirges. Man fragt sich, was wollen die da? Warum sind die nicht in Jerusalem? Warum fischen die nicht im See Genezareth? Was ist los? Warum dieser Rückzug? Es ist eine Verschnaufpause. Es ist ein Atemholen, das die Jünger offensichtlich in dieser Situation besonders brauchen. Die erste Begeisterung über die Jesusbewegung war verflogen. Viele Führer des öffentlichen Lebens wurden immer feindseliger. Die Menge reagierte zum Teil immer skeptischer auf Jesus und seine Leute. Es wurde ungemütlicher um Jesus herum. Das ist die Situation. Und trotz seiner übernatürlichen Macht, die Jesus ja durch die Wunder vielfach bewiesen hatte, schien sein öffentlicher Einfluss immer mehr zurückzugehen. Und das merkten die 12 natürlich auch. Die kriegten doch die Stimmung mit. Und in den nächsten Versen werden sie noch mehr zu schlucken bekommen. Da wird Jesus seinen Kreuzestod ankündigen und er wird sagen, auch die Jünger, die ihm folgen, werden einen schweren Gang zu gehen haben. Es wird noch schlimmer. In der Öffentlichkeit gibt es viel Kritik inzwischen, sogar offene Feindschaft. Und die Perspektiven, was so die unmittelbar nächste Zukunft angeht, sind nicht gerade rosig. Und in dieser Situation, das muss man verstehen, in dieser Situation spricht Jesus zum ersten Mal das Versprechen aus, das wie ein helles Fanal über diesem Pfingsttag leuchtet, ich werde meine Gemeinde bauen. Wir wollen jetzt einmal diesen ganzen Text lesen, wie er auf den Vers 18 zuläuft. Und Sie haben das vor sich. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Menschensohn war eine Selbstbezeichnung von Jesus. Der Menschensohn aus Daniel 9 ist der Richter Gottes, der das letzte Urteil spricht. Und Jesus sagt, der bin ich. Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Hier blickt unser Herr schon weit über sein Kreuz und über sein Grab hinaus. Hier macht er seinen Jüngern klar, es gibt keinen Grund zum Verzweifeln, es gibt keinen Grund zum Zweifeln. Und er verspricht seiner Gemeinde eine göttliche Bestandsgarantie. Und diese göttliche Bestandsgarantie, das könnte man glatt als Überschrift über diesen Text setzen. Eine göttliche Bestandsgarantie. Diese Bestandsgarantie ist wie gemeißelt in diesen machtvollen Worten, die Martin Luther so übersetzt hat: Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Wörtlich steht hier, die Tore des Todesreiches, des Hades, werden nicht den Sieg davontragen. Die Tore des Totenreiches werden nicht den Sieg davontragen. Das steht hier wörtlich. Und wir müssen wissen, wer hinter den Toren des, hinter den Pforten des Totenreiches verschwunden war, der hatte keine Chance mehr. Wer hinter den Toren des Totenreiches verschwunden war, der konnte dem Klammergriff des Todes nicht mehr entkommen. Und Jesus sagt, du meine Gemeinde, du musst keine Angst davor haben, jemals hinter den Pforten des Todesreiches zu verschwinden. Du musst keine Angst davor. Du hast eine göttliche Bestandsgarantie. Die Pforten des Todesreiches werden dich nicht verschlingen können. Und diese Verheißung Jesu hat unzählige Christen getröstet, wenn die Gegner des Glaubens sich höhnisch in die Brust geworfen haben und gesagt, ihr kleine Gemeinde, was wollt ihr denn? Ihr habt doch keine Chance. Ihr habt doch keine Machtmittel. Ihr habt doch keine Lobby. Ihr habt doch keine Bataillone. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Was für eine Zusage. Die gilt für die Gemeinde als Ganze, aber sie gilt zugleich für ihre einzelnen Glieder. Und das heißt, jeder von uns, der wirklich zum Herrn Jesus gehört, der an ihn glaubt als seinen Retter und Erlöser, der braucht keine Angst zu haben, dass die Pforten der Hölle und des Todes ihn jemals verschlingen können. Diese Zusage gilt für jeden, der ein Schaf des guten Hirten ist. Du musst keine Angst haben, hinter den Pforten des Hades zu verschwinden. Er hat dich herausgeholt aus dem Gericht. Er ist für deine Schuld gestorben. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann erweist sich Luthers an dieser Stelle etwas freie Übersetzung als ausgesprochen treffsicher, wenn er sagt, die Pforten der Hölle. Da steht wörtlich, die Pforten des Todes. Aber Luther übersetzt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Denn hinter der zerstörerischen Macht des Todes steckt wer? Satan, der Teufel. Sagt die Bibel sehr deutlich. Und der Teufel hat ein leidenschaftliches Interesse daran, die Gemeinde Jesu zu irritieren, die Gemeinde Jesu zu quälen, die Gemeinde Jesu zu beschädigen. Der Teufel hat ein leidenschaftliches Interesse daran, alles zu tun, was den Segen der Gemeinde Jesu hindert und was sie dabei behindert, ihre Hauptaufgaben zu tun und dem Herrn zu dienen und dieser Welt zu dienen im Namen Jesu. Und Jesus sagt, keine Angst. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Damit sagt Jesus nicht, die Gemeinde wird keine Probleme haben. Das sagt er hier wohlgemerkt nicht. Wäre ja schön, aber ist nicht so. Ja, er sagt nicht, die Gemeinde hat keine Anfechtung mehr zu erdulden. Im Gegenteil. Der Teufel führt ja einen Dauerkampf gegen die Gemeinde Jesu. Und auch das hat Jesus dem Petrus schon ins Stammbuch geschrieben. Er hat gesagt, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Euch durchzuschütteln, wie man so Weizen durch ein Sieb durchschüttelt. Er hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Und Petrus hat später in seinem eigenen Brief selbst die Gemeinde daran erinnert. Er hat gesagt, der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe und er will euch verschlingen. Er bedroht die Gemeinde, aber er hat keine Chance. Er hat einen Grund, die Gemeinde zu bedrohen, weil die Gemeinde Jesus dient, weil Jesus durch die Gemeinde Menschen aus der Verlorenheit rettet. Und deswegen hat der Teufel einen Grund dazu, die Gemeinde zu bedrohen. Und oftmals bedient sich der Teufel dabei leider unserer menschlichen Schwächen, mit denen wir ihm ein Einfallstor bieten, zu handeln. Aber, und darauf zielt der Herr Jesus hier in diesem Text, was immer der Teufel anstellen wird, um die Gemeinde in die Knie zu zwingen, es kann und wird ihm nicht gelingen. Es wird ihm nicht gelingen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Der Teufel kämpft, er hat Teilerfolge, aber er kämpft auf verlorenem Posten. Das sagt Jesus, das garantiert Jesus. Und sogar der Tod, Die letzte Waffe Satans kann die Gemeinde nicht aufhalten. Punktum, keine Diskussion. Die Pforten des Hades werden die Gemeinde Jesu nicht überwinden können. Was für eine Zusage. Das ist die göttliche Bestandsgarantie. Und das ist eine ganz starke Erleichterung, liebe Geschwister, für uns. Dass wir uns um die Gemeinde Jesu keine Sorgen machen müssen. Für die sorgt der Herr schon selbst. Er schützt sie. Er kümmert sich drum. Er hat sie selbst in seinen starken Händen. Das ist unser großer Trost. Und Jesus belässt es nun nicht nur bei dieser starken Zusage, sondern er begründet auch, warum das so ist. Warum die Gemeinde so geschützt ist. Worin ihre Stärke liegt. Worin ihre Unbesiegbarkeit denn gegründet ist. Worauf müssen wir achten? Das ist wichtig für uns. Worum sollen wir beten? Wo liegt das Geheimnis der Stärke der Gemeinde Jesu, die sie unbesiegbar macht? Ich will versuchen, diese Gründe in zwei Punkten zusammenzufassen, wie Jesus sie hier nennt. Und der erste Punkt ist etwas länger als der zweite. Das sage ich schon zum Trost dazu. Also der erste Grund, warum die Gemeinde so stark ist, ist das Fundament der Gemeinde. Das Fundament der Gemeinde. Jesus sagt hier in Vers 18, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Auf diesen Felsen. Und die spannende Frage ist, wer oder was ist dieser Fels? Nun, Sie wissen, in der Kirchengeschichte gab es dazu seitens der römisch-katholischen Kirche eine sehr bestimmte Meinung. Sie sieht hier die Schlüsselstelle für die Begründung ihres Papstamtes. Sie sagt, seht doch hin, Jesus hat selbst gesagt, dass Petrus der Fels ist, auf den er seine Gemeinde baut. Und Petrus war der erste Bischof von Rom. Und da unsere Päpste die rechtlichen Nachfolger Petri sind, im Gefolge der apostolischen Sukzession, ist der aktuelle Papst auch einer der Nachfolger des Petrus und damit Stellvertreter Christi auf Erden. Das ist so sehr abgekürzt die Argumentation der offiziellen römisch-katholischen Kirche. Und in einem ihrer Konzilien haben sie das so formuliert: Alle Gläubigen müssen glauben, dass dieser römische Bischof Nachfolger des heiligen Petrus ist, wahrer Stellvertreter Christi, Haupt der gesamten Kirche, Vater und Lehrer aller Christen, dass ihm von unserem Herrn Jesus im heiligen Petrus die volle Gewalt übergeben ist, die ganze Kirche zu regieren und zu verwalten. Das wird also von Petrus von dieser Stelle abgeleitet. Aber was steht hier wirklich? Da steht wirklich Petrus, du bist Petrus. Und da steht im Griechischen, ich habe Ihnen das extra dahinter gesetzt, griechisch Petros. Wenn Sie das mal in Ihrem Text nachschauen, das heißt, ja, Fels. Aber es heißt eigentlich Stein, Felsbrocken. Das ist damit gemeint. Und diesen Namen, Sie wissen, hat er Jesus dem Petrus damals bei der ersten Begegnung gegeben. Als er ihn zum ersten Mal gesehen hat, gesagt, Simon, du wirst Petros heißen, das ist griechisch, die aramäische Entsprechung ist Kephas und das bedeutet so viel wie Stein, Fels, Stückchen. Und das andere Wort, was hier steht, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, da steht ein ganz anderes Wort, nämlich da steht Petra. Also Petros ist männlich, Felsstück, Stein und Petra, auf diesen Petra, da es feminin ist, sagen wir lieber auf diese, Petra will ich meine Gemeinde bauen. Das ist ein Felsmassiv, ein Gebirge. Also das sind zwei verschiedene Begriffe. Petros ist Felsbröckchen, Stein und Petra ist Felsmassiv. Also wenn Sie etwa an Jesu Gleichnis denken, das Haus auf dem Felsen, da steht Petra, auf diesem Felsen. Danke, ein Schluck Wasser für die Stimme des Redners. Also wir müssen das ganz deutlich unterscheiden und Sie haben das jetzt auch so vor sich. Jesus sagt, du bist Petros und auf diese Petra will ich meine Gemeinde bauen. Zwei unterschiedliche Begriffe. Das ist offensichtlich ein Wortspiel. Jesus sagt von Petrus, Petrus, du bist ein Felsstückchen, aber auf diesem massiven Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Aber jetzt ist die Frage, wer oder was ist das Felsmassiv? Es muss etwas sein, das größer ist als Petrus. Was könnte Jesus damit gemeint haben? Was ist das Felsmassiv, auf das Jesus seine Gemeinde baut? Das ist die spannende Frage. Und das wollen wir jetzt herausfinden aus dem Text. Und einen Augenblick Geduld. Um das zu verstehen, müssen wir kurz sehen, worüber Petrus und Jesus vorher gesprochen hatten. Und ja, nicht nur Petrus und Jesus, sondern auch die anderen Jünger mit dort bei der Einkehrtagung in Caesarea Philippi. Die werden viel zusammen gebetet haben. Die werden bei dieser Einkehrklausur auch viel Bilanz gezogen haben ihres bisherigen Dienstes. Und im Mittelpunkt steht die Frage, wie stehen die Menschen persönlich zu Jesus? Wofür halten sie Jesus? Und das ist die Frage, die Jesus seinen Jüngern ja ganz ehrlich stellt. Vers 13, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Und ihr Lieben, das ist letztlich auch die Frage, auf die unser ganzes Zeugnis als Gemeinde zuläuft. Am Ende des Tages entscheidet allein diese Frage, wie steht der Einzelne zu Jesus? Und dann kommen die Antworten. Und wissen Sie, die Jünger kommen mir fast so vor, wie die Mitarbeiter vom Allensbacher Institut für Meinungsforschung, die so zusammentragen, was denn nun Volkes Stimme sei über Jesus. Und da sagen sie, ja, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Und Jesus schneidet ja gar nicht schlecht ab. Johannes der Täufer, immerhin ein beeindruckender Mann, fromm war er, mutig, entschieden. Er spielte eine wichtige Rolle in Gottes Heilsgeschichte. Er war ein angesehener Mann, Johannes der Täufer, aber eben auch ein toter Mann. Und der Landesfürst Herodes, den dieser Johannes wegen dessen Ehebruch zurechtgewiesen hatte, der soll nun gefürchtet haben, oh, in Jesus könnte dieser Johannes, den ich schon einen Kopf kürzer gemacht hatte, wieder auferstanden sein und mir erneut meine Sünden vorhalten. Und andere sagen, du seist Elia. Nun immerhin Elia, der wichtigste Prophet des Alten Testaments. Viele Juden erwarteten, dass Elia einmal wiederkommen würde. Und vielleicht war er das ja. Einige sagen, du bist Elia. Der Vorläufer des Messias. Ist doch nicht schlecht. Und wieder andere sagen, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Das ist auch ganz gut. Eine wichtige religiöse Stimme, durch die Gott uns etwas zu sagen hat. Kann Jesus damit nicht leben? Und liebe Gemeinde, an diesem Meinungsbild, da merken wir, wie heftig die Menschen damals über Jesus diskutiert haben müssen. Es gab ein unerhörtes Stimmengewirr verschiedenster Meinungen, wer dieser Jesus denn wohl sein könnte. Und dabei sind die Jünger offensichtlich so höflich, dass sie die weniger schmeichelhaften Äußerungen hier gar nicht erwähnen. Die gab es doch auch. Einige der nächsten Angehörigen haben Jesus für verrückt und überdreht gehalten. Einige der nächsten Angehörigen. Und viele Schriftgelehrte sahen in ihm einen gefährlichen Reformer, einen Aufrührer. Einige hielten ihn für einen Gotteslästerer, der es wagte, an ihren hochgeehrten Traditionen zu kratzen. Das alles wurde über Jesus gesagt. Und wenn wir uns dieses Meinungsbild so anschauen, dann haben wir fast alle Meinungen vertreten, die bis heute über Jesus im Umlauf sind. Nur durch den Abstand der Geschichte haben sich die etwas nobleren Varianten eher durchgesetzt. Auch heute gibt es eine Minderheit, die Jesus, ja, für, man könnte sagen, für einen gescheiterten Gutmenschen hält. Ja, er war etwas naiv, er hat's gut gemeint. Und das hat klassisch der Dichter Erich Kästner ausgedrückt. Er hat ein Gedicht geschrieben, dem Revolutionär Jesus zum Geburtstag. Und da stellt Erich Kästner Jesus so als den gescheiterten Gutmenschen dar. 2000 Jahre sind es fast, dass du die Welt verlassen hast, du Opferlamm des Lebens, du gabst den Armen ihren Spott, du gabst den Armen ihren Gott, du littest durch der Reichen Spott, du tatest es vergebens. Du warst ein Revolutionär und machtest dir das Leben schwer mit Schiebern und Gelehrten. Du hast die Freiheit stets beschützt und doch den Menschen nichts genützt. Du kamst an die Verkehrten. Du kämpftest tapfer gegen sie und gegen Staat und Industrie und die gesamte Meute, bis man an dir, weil nichts verfing, Justizmord kurzerhand beging. Es war genau wie heute. Die Menschen wurden nicht gescheit, am wenigsten die Christenheit, trotz allem Hände falten. Du hattest sie vergeblich lieb, du starbst umsonst und alles blieb beim Alten. Der gescheiterte Gutmensch. Nun die Mehrheit, wenn Sie eine Umfrage machen würden, etwa an Ihrem Arbeitsplatz, die hält Jesus eher für eine der größten Persönlichkeiten, die jemals ihren Fuß auf diesen Globus gesetzt haben. so etwa in der Kategorie, wie die Leute meinen, Mutter Teresa, Albert Schweitzer oder Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi selbst hat über Jesus gesagt, Zitat, ich darf sagen, Jesus nimmt in meinem Herzen den Platz eines der großen Lehrer ein, die auf mein Leben beträchtlich eingewirkt haben, sagt Mahatma Gandhi. Ich betrachte ihn als einen der großen Lehrer der Menschheit, aber ich sehe ihn nicht an als den eingeborenen Sohn Gottes. Ein großer Lehrer. Sogar die Moslems sehen in Isa einen der größten Propheten. Und Sie wissen, Isa ist im Koran der Name für Jesus. Wobei Isa nicht Jesus ist, sondern nur eine Karikatur von Jesus. Isa ist nicht auferstanden, Isa ist nicht am Kreuz gestorben, Isa ist nicht Gottes Sohn. Isa ist nur eine Chiffre, aber nicht wirklich der Jesus der Bibel. Aber immerhin, auch die Moslems können über den sie für Jesus halten, relativ respektvoll sprechen. Aber so unterschiedlich die Meinungen auch sind über Jesus, an der entscheidenden Stelle stimmen sie alle überein. Und diese entscheidende Stelle lautet, Jesus ist nur ein Mensch. Er ist nur ein Mensch. So wie es im Musical Jesus Christ Superstar ausgedrückt wird, he is just a man. Nicht mehr. Nur ein Mensch. Und darin sind sich all diese Stimmen einig bis heute. Und die Jünger? Und wir? Jesus fragt ja weiter. Er begnügt sich ja nicht damit. Vers 15. Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Wer sagst denn du, dass Jesus ist? Das ist die entscheidende Frage. Und plötzlich ist es, als ob die Zeit anhält. Plötzlich ist es, als ob alle den Atem anhalten. Nur auf Petrus ist Verlass in solchen Situationen. Und er bricht als erster das Schweigen und sagt es dann klar heraus in Vers 16. Da antwortete sie Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und wie reagiert Jesus? Jesus sagt nicht, na endlich mal einer, der es kapiert hat. Wenigstens bist du nicht so begriffsstutzig wie die anderen. Sondern was sagt Jesus? Vers 17. Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du bist zwar auch ein ganz normaler, begrenzter Mensch, Petrus. Du kommst aus einer ganz normalen menschlichen Familie. Du bist Jonas Sohn. Du hast nicht mal eine rabbinische, theologische Ausbildung durchlaufen. Aber du hast in diesem Moment den großen, starken, völligen Durchblick. Du hast genau erfasst, Petrus, wer ich bin. Du hast es verstanden. Du hast es ganz klar gesehen. Weil mein Vater im Himmel es dir klar gemacht hat. Verstehen Sie? Jesus sagt, Petrus, diese Wahrheit konntest du nicht von deinem Vater Jona lernen, Jonas Sohn. Die konntest du nicht von irgendeiner menschlichen Instanz ableiten. Sondern diese Wahrheit konntest du nur von meinem Vater im Himmel lernen. Er hat sie dir offenbart. Er hat dir die Augen geöffnet. Er hat dir den Verstand geöffnet. Er hat dir das Herz geöffnet. So, und jetzt kommt's. Und ich sage dir auch etwas. Du bist Petrus. Und damit erinnert Jesus an die Namensgebung bei der ersten Begegnung. Du bist Petrus. Du wirst ein kraftvoller Zeuge sein. Aber meine Gemeinde, Petrus, die werde ich auf etwas bauen, was noch viel stärker ist als du, nämlich auf ein ganzes Felsmassiv, auf eine Petra. Du bist der Petros. Meine Gemeinde baue ich auf die Petra. Und ich denke, jetzt ist klar, was diese Petra ist, dieses Felsmassiv, dieses Gebirge, ist diese Wahrheit, Petrus, die du eben ausgesprochen hast. Auf diese Petra will ich meine Gemeinde bauen. Jesus ist der Christus, Jesus ist der Messias, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diese Wahrheit baue ich meine Gemeinde. Verstehen Sie, wie das hier zusammenhängt? Also nicht das Felsbröckchen Petrus ist der Felsen der Gemeinde, sondern die Wahrheit, die dieser Petrus eben ausgesprochen hat. Die Wahrheit, die dieser Petrus bezeugt. Stellvertretend für das gesamte Jüngerteam. Jesus ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf dieses Felsmassiv, sagt Jesus, baue ich meine Gemeinde. Und deshalb konnte Paulus auch später alle Apostel als das Fundament der Gemeinde bezeichnen. Da stutzt man ja erst, wenn das in Epheser 2, Vers 20 steht, die Gemeinde ist erbaut auf den Grund der Apostel und neutestamentlichen Propheten. Und für Grund steht ein anderes Wort, das so ähnlich ist wie Fels, nämlich Temelios, Grundstein, auf den Grund der Apostel und Propheten. Warum sind die Apostel das Fundament? Doch nicht, weil die Apostel etwas für unsere Rettung getan haben. Doch nicht, weil wir an die Apostel glauben. Doch nicht, weil wir den Aposteln irgendeine Loyalität schulden. Sondern weil die Apostel die entscheidende Wahrheit über Jesus bezeugen. Weil die Apostel die entscheidende Wahrheit über Jesus verbürgen als Augenzeugen. Und auf diese Wahrheit, auf dieses Felsmassiv, sagt Jesus, baue ich meine Gemeinde. Und deshalb kann Paulus an anderer Stelle in 1. Korinther 3, Vers 11 das gleiche Wort Grund Temelios nochmal für Jesus selbst gebrauchen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Christus. Christus ist der Grund. Christus ist das Fundament. Und das ist die besondere Würde und Ehre der Apostel, dass sie diese Wahrheit als Augenzeugen verbürgen. Und auf diese Wahrheit über Jesus baut der Herr seine Gemeinde. Und das Zentrum dieser Wahrheit lautet, Jesus Christus ist der Retter und der Sohn Gottes. Das sagt Jesus hier. Und weil die Apostel diesen Grund wahrhaftig bezeugen, kann Paulus sie dann auch selbst als Grund der Gemeinde bezeichnen. Also nochmal, du bist nur Petros. Aber auf diese Petra, auf diese Wahrheit, Petrus, die du soeben bezeugt hast, darauf werde ich meine Gemeinde bauen. Und wissen Sie, was interessant ist? Später in seinem Brief, da wird Petrus auch uns, die späteren Nachfolger Jesu, als was bezeichnen? Als lebendige Steine. Da steht dann nochmal ein anderes Wort für Stein, Lithos, aber eben auch Stein. Wir sind auch kleine Felsbröckchen, mit denen Jesus seine Gemeinde baut, weil wir auch diese Wahrheit über Jesus, den Retter und Sohn Gottes, weitergeben. Und deshalb hat Luther hier über unsere Stelle, Matthäus 16, zu Recht gesagt, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, er hat gesagt, alle, die in das Bekenntnis des Petrus einstimmen, sind selber Petrusse, die das Fundament der Gemeinde stärken. Wenn du in das Bekenntnis einstimmst, Jesus ist der Retter, der Sohn Gottes, dann wirst du auch so ein Felsbröckchen. Dann wirst du auch so ein Stein, den Jesus einbaut und der hinweist auf diese große Petra, auf diese große Wahrheit. Jesus ist der Herr. Er ist der Sohn Gottes. Und schauen Sie, das ist der Grund, warum weder der Teufel noch irgendjemand sonst die Gemeinde Jesu zerstören kann. Weil er diese Wahrheit nicht zerstören kann. Und weil er nicht verhindern kann, dass diese Wahrheit verkündigt wird in der ganzen Welt, bis Jesus wiederkommt. Deswegen kann der Teufel hier nichts machen. Er kann nicht verhindern, dass diese Wahrheit über Jesus, den Sohn Gottes, bis an das Ende aller Zeiten ausgebreitet wird. Gut, zugegeben, der Teufel hat einiges versucht, diese Wahrheit zu verfälschen, bis heute. Und an dieser Stelle sehen wir auch, warum eine bibelkritische Theologie keine Kleinigkeit ist. Warum eine bibelkritische Theologie kein wissenschaftliches Kavaliersdelikt ist. Warum? Weil sie letztlich dahin führt, diese heilige Wahrheit in Frage zu stellen. Diese heilige Wahrheit, dass Jesus Gottes Sohn ist, auszuhöhlen, bezweifelbar zu machen, daran herumzudeuteln. Es ist letztlich das Werk des Teufels, der dieses tut. Und hier sehen wir wieder, wie eng das Vertrauen zu dem Herrn Jesus und zur Bibel verbunden sind. Aber Jesus sagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Sie ist fest gegründet auf dem Felsmassiv der Jesuswahrheit. Niemand kann diese Wahrheit zerstören. Und niemand wird verhindern, dass diese Wahrheit verkündet wird bis an das Ende der Tage. Und wenn sie den einen umbringen, dann werde ich den nächsten schicken. Und als sie Jim Elliot und seine Freunde umgebracht hatten, als sie den Aukas das Evangelium sagen wollten, hat der Herr dann einige Zeit später deren Frauen geschickt und deren Kinder. Und die haben es ihnen gesagt. Der Teufel kann diese Wahrheit nicht zum Schweigen bringen. Und ihr Lieben, dort, wo diese Wahrheit geglaubt wird, Jesus ist der Retter, er ist der Messias, er ist der Sohn Gottes, wo das geglaubt und verkündigt wird, da lebt die Gemeinde Jesu. Wie kümmerlich sie nach außen auch manchmal aussehen mag, aber da lebt die Gemeinde Jesu. Und deshalb ist es unsere allererste Aufgabe, auch als bekennende evangelische Gemeinde hier in Hannover, Jesus zu predigen. Und zwar nicht irgendeinen Jesus, sondern den einen Jesus, den Petrus bekannt hat. Er ist der wahre Sohn Gottes. Er kam in die Welt aus der Ewigkeit. Er wurde geboren von der Jungfrau Maria und das ist untrennbar dazugehörend, weil er sonst nicht Gottes Sohn gewesen wäre. Er blieb sündlos auf dieser Welt. Er gab sein Leben als Opfer für unsere Schuld. Er ist auferstanden. Er lebt heute und hört unsere Gebete. Und darum ist er auch der Retter, der Messias. Das ist unsere allererste Aufgabe, Jesus zu predigen. Und darum ist es unverzichtbar, dass jeder einzelne von uns hier sich Klarheit darüber schafft, stehe ich persönlich schon auf diesem Fundament oder noch nicht? Habe ich mich schon auf dieses Fundament begeben mit meinem ganzen Leben, dass ich sage, Jesus, dir vertraue ich, als dem Sohn Gottes. Du bist mein Retter. Die Frage, damals hat Jesus ja nicht nur an die Jünger gerichtet, sondern er fragt dich und mich genauso. Wer sagst denn du, dass ich sei? Er ist der Sohn Gottes. Das ist das Fundament der Gemeinde. Und damit haben wir zum Schluss auch gleich noch den zweiten Grund, warum die Gemeinde Jesu nicht zerstört werden kann. Der erste Grund ist dieses Fundament, diese Wahrheit über Jesus. Und der zweite Grund ist der Baumeister der Gemeinde. Also erstens das Fundament der Gemeinde, zweitens der Baumeister der Gemeinde. Das ist auch Jesus. Schauen Sie, wie formuliert Jesus denn? Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Die Apostel liefern die Basis. Wir sind die Hilfsmitarbeiter. Aber der Baumeister ist Jesus selbst. Und das gibt der Gemeinde Jesu ihre ultimative Sicherheitsgarantie. Jesus hat die Sache selbst in die Hand genommen. Du kannst dich darauf verlassen. Er hat die Sache selbst in die Hand genommen. Und er hat versprochen, den Gemeindebau nicht vorzeitig abzubrechen. Er hat versprochen, die Gemeinde nicht im Stich zu lassen, bis er endgültig wiederkommt. Gut, wir müssen zugeben, Jesus hat nicht versprochen, jede einzelne Ortsgemeinde, jede einzelne Teilgemeinde bis zu seiner Wiederkunft zu erhalten. Das sehen wir ja schon an den Gemeinden, die Ende des ersten Jahrhunderts diese berühmten Sendschreiben von Jesus erhalten hatten. Laodicea, Sardes und so weiter. Die existieren heute größtenteils nicht mehr. Aber die einzelnen Christen aus diesen Gemeinden, die hat der Herr bis zum Ziel erhalten. Die wurden gerettet. Die hat er nicht umkommen lassen. Er sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich bringe sie durch. Verstehen Sie, es kann sein, dass eine Ortsgemeinde oder ein Glaubenswerk eine Zeit lang im Segen wirkt und dann irgendwann wieder von der Bildfläche verschwindet. Das kann passieren. Dann ist der Segen der Vergangenheit damit nicht durchgestrichen, aber es ist traurig und es ist oftmals verbunden mit menschlicher Schuld. Wenn die Treue zum Wort Gottes schwindet oder wenn man faule Kompromisse mit der Welt macht. Aber das alles ändert nichts daran, dass der Herr seine Gesamtgemeinde souverän durch die Zeiten hindurchführt und er garantiert dafür, dass sie nicht untergehen wird, dass sie nicht untergehen wird. Er baut seine Gemeinde. Und für uns, für Sie und für mich kommt es darauf an, dort mitzuarbeiten, wo er baut. Er baut. Er baut bis ans Ziel der Zeiten. Aber für uns kommt es darauf an, dort zu sein, uns dort einzufinden, wo er baut. Und so wollen wir den Herrn darum bitten, jeder einzelne von uns, dass er uns treu bei seinem Wort erhält. Wir wollen den Herrn darum bitten, dass wir wirklich gehorsame Diener sind. Dass wir immer wieder brauchbar werden für ihn. Lasst uns darum beten. Und ja, es ist unsere Sehnsucht und es ist unser Gebet, dass der Herr auch unsere BEG Hannover weiterhin in diesem Sinne gebraucht. Es ist unsere Sehnsucht, dass unser Herr auch hier weiterhin es schenkt, dass sein Name geehrt wird. Es ist unsere Sehnsucht, unser Gebet, dass wir einen Platz haben in seinem großen Plan. Es ist unsere tiefe Sehnsucht, dass wir selbst gesegnet sind als Gemeinde hier im alten Flughafen 18. Und es ist unsere Sehnsucht, dass wir als Gemeinde zum Segen werden können, noch für viele andere Menschen in dieser Stadt und weit darüber hinaus. Das ist unser Gebet. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns keinen Zentimeter von dem einzigen Fundament wegziehen lassen, auf dem die Gemeinde leben und bestehen kann. Die Wahrheit, Jesus Christus, der Retter, ist der Sohn Gottes. Er ist es. Er hat sich nicht nur so genannt, er hat nicht nur als Sohn Gottes gewirkt, er ist es in Person. Und dass wir unsere Zuflucht und dass wir unsere Geborgenheit nirgendwo anders suchen, als bei dem einzigen Baumeister, bei unserem Herrn selbst. Liebe Geschwister, es ist so ermutigend und es ist auch auffällig, wie liebevoll unser Herr hier von seiner Gemeinde spricht. Man möchte fast sagen, wie zärtlich er von seiner Gemeinde spricht. Ich baue meine Gemeinde. Und seine Jünger haben genau hingehört und diesen Ton aufgenommen. Und auch Paulus hat diesen Ton später aufgenommen, als er die Gemeindeleiter von Ephesus noch mal versammelt hat in einer schicksalhaften Stunde. Da hat er sie erinnert, da sagt er, habt nun Acht und weidet die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erkauft hat. Es ist seine Gemeinde. Er hat sie erkauft durch sein eigenes Blut. Und Paulus hatte diese Wahrheit, dass Jesus sich so eng mit seiner Gemeinde identifiziert, zum ersten Mal gehört, als er die Gemeinde Jesu noch verfolgt hatte. Und wissen Sie, mit welchen Worten Jesus den Paulus gestoppt hat, als Paulus die Gemeinde verfolgte? Da hat Jesus den Paulus angerufen und gesagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und da wird es beim Paulus schon geklingelt haben oder er wird sich wenigstens später daran erinnert haben. Ich habe die Gemeinde verfolgt und Jesus hat gesagt, ich hätte ihn damit verfolgt. So eng identifiziert sich der Herr mit seiner Gemeinde. Wer seine Hand an die Gemeinde legt, greift Jesus an. Und später, als Paulus dann seinen seelsorgerlichen Brief an die Epheser schrieb, da hat er das Verhältnis zwischen einem liebevollen Ehemann und seiner Ehefrau verglichen, womit? Mit dem Verhältnis zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und da hat Paulus geschrieben in Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich hinstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken habe und keinen Runzel oder etwas dergleichen, sondern die heilig und untadelig sei. So hat er seine Gemeinde geliebt und gereinigt. So steht der Jesus zu uns. Und das heißt meine Gemeinde. Ich werde meine Gemeinde bauen. Wir kommen zum Schluss. Was für eine überwältigende Wahrheit schenkt uns Jesus mit diesen wenigen Sätzen, die er damals zum Petrus als Ersten gesagt hat. Was für ein Trost ist das für uns alle, die wir die Gemeinde Jesu lieben und die wir auch unter den Nöten der Gemeinde Jesu leiden. Was für eine überwältigende Wahrheit. Und angesichts dieser Sicherheit, die Jesus seiner Gemeinde verspricht, ach, wie klein und wie harmlos sind dagegen alle menschlichen Gefährdungen, die uns manchmal so groß und so bedeutsam vorkommen. Wir denken mal, wer weiß, was alles könnte die Gemeinde gefährden. Und Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Das ist wunderbar. Und darum, wann immer uns Sorgen über die Gemeinde befallen mögen, ihr Lieben, lasst uns immer gleich im Gebet zum Baumeister der Gemeinde flüchten. Und zuletzt, wenn wir sehen, wie liebevoll Jesus hier über seine Gemeinde spricht, obwohl ich dazugehöre, trotz unserer Fehler, wie liebevoll Jesus hier über seine Gemeinde spricht, dann bleibt am Ende die Frage, wie liebevoll spreche ich über seine Gemeinde? Wie liebevoll denke ich über seine Gemeinde? Wir meinen ja manchmal, dieser oder jener Mensch hätte es nicht verdient, dass wir liebevoll über die Gemeinde denken. Aber Jesus hat es verdient, denn es ist seine Gemeinde. Er ist das Fundament. Er ist der Baumeister. Und darum gibt uns gerade heute dieser Pfingsttag einen sehr, sehr guten Anlass, dass wir uns persönlich einmal überprüfen, wie wir im Herzen zu seiner Gemeinde stehen. Jesus jedenfalls liebt seine Gemeinde. Und es ist ein riesengroßes Vorrecht, dass wir dazugehören dürfen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Knestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangknestvogel.de. Wolfgang Knestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger: Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck: Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30 179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.